Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute sprechen wir darüber, welche beruflichen Möglichkeiten medizinische Technologinnen und Technologen haben, und zwar jenseits der klassischen Anstellung. Denn man kann sich beispielsweise auch selbstständig machen. Diesen Weg ist Katrin Hägele gegangen, die sich als MTR- und Applikationsspezialistin selbstständig gemacht hat. Wie ihr Arbeitsalltag aussieht, welche Herausforderungen und Hürden sie erlebt und was ihr besonders gut gefällt, darüber spricht sie im Interview. Außerdem gibt sie praktische Tipps für alle, die auch darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen.
MT im Dialog, das Interview.
Ja, hallo Frau Hägele, schön, dass Sie bei uns sind heute im Podcast MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Wir sprechen heute über das Thema Selbstständigkeit, denn Sie haben sich als MT selbstständig gemacht. Und wir fangen immer damit an, dass wir unsere Gäste mal bitten, ein bisschen was über sich selbst zu erzählen. Also stellen Sie sich doch gerne kurz zum Anfang mal vor. Und was machen Sie genau beruflich jetzt im Moment?
Ja, Frau Hanke, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute über meinen Werdegang berichten darf. Ich habe vor 25 Jahren angefangen, während meiner Schulzeit am Wochenende in einer kommunalen Klinik im Büro zu arbeiten. Habe damals die Röntgenbilder, da war alles noch analog, sortiert und beschriftet, aus dem Archiv geholt und zurückgebracht und bin so zu dem MTR-Beruf gekommen. Habe dann auch die Ausbildung gemacht in Ulm. Habe die 2006 abgeschlossen, das heißt, das sind jetzt auch schon 20 Jahre, die ich jetzt als MTR tätig bin. Und habe eben nach zweijähriger Berufstätigkeit dann die Möglichkeit bekommen, in England zu arbeiten. Habe die Ausbildung dort anerkennen lassen und habe fast 2 Jahre in Großbritannien in verschiedenen Kliniken gearbeitet, über Agenturen, die mich da vermittelt haben. Habe dann dort auch noch studiert, habe mich quasi in CT und Nuklearmedizin fortgebildet bzw. spezialisiert und bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und habe bei der Alliance Medical im PET-CT gearbeitet und in der Computertomographie. Dann war ich noch mal kurz in einer Klinik und bin dann zur Firma GE Healthcare, bei der ich dann als Applikationsspezialistin tätig war für automatisierten Brustultraschall und dann später für die Computertomographie. Ja, und jetzt vor gut einem Jahr habe ich mich eben für die Freiberuflichkeit entschieden, bin jetzt beratend tätig, stehe für Hersteller zum einen, also unter anderem auch für GE, für meinen ehemaligen Arbeitgeber und für die Alliance Medical, für Applikationseinsätze zur Verfügung und bin aber auch für Drittanbieter draußen vor Ort beim Kunden. Die andere Möglichkeit wäre eben, dass ich dann von Praxen oder Kliniken, so von Radiologien direkt gebucht wird für Trainings. Ja, und meine kleine Einmannfirma, die nennt sich Hägele Consulting. Bei der bin ich jetzt seit 01.01.2025 tätig.
Wieso sind Sie selbstständig geworden? Gab es da einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, Sie möchten nicht mehr angestellt sein, oder wie kam es dazu?
Ja, da gab es mehrere Gründe. Also ich habe meinen Job als Applikationsspezialistin, also der letzte war im CT, den habe ich sehr geliebt und sehr gern gemacht. Auch die Reisetätigkeit, also ich mag es sehr viel unterwegs zu sein, Kunden vor Ort zu besuchen. Und die Tätigkeit wollte ich eben weitermachen, aber eben mit etwas mehr Selbstbestimmtheit. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, genau denselben Job zu machen, aber mir das ein bisschen besser einzuteilen, was auch Vorteile für meine Freizeitgestaltung hat. Also ein bisschen mehr Work-Life-Balance.
Das klingt super. Dann lassen Sie uns doch als erstes mal in Ihren Arbeitsalltag gucken. Wie sieht so ein ganz normaler Tag bei Ihnen aus?
Ja, die Tage, die unterscheiden sich sehr. Also es kommt dann darauf an, ob ich zu Hause im Homeoffice tätig bin. Also vorbereitend tätig, Termine ausmacht, die Schulungen vorbereite oder ob ich vor Ort bin. Also zum einen habe ich die Homeoffice-Tage, an denen ich eben Angebote mache, Präsentationen vorbereite, Kunden kontaktiere, die Trainingsabläufe strukturiere, viel E-Mail-Kontakt, auch ab und zu mal ein Teams-Meeting. Und Social Media gehört auch dazu, also Marketing, Kundenakquise. Das sind so, würde ich sagen, momentan schon fast 2/3 meiner Zeit, die ich zu Hause verbringe, weil eben die Vorbereitung sehr aufwendig ist. Und 1/3 der Zeit verbringe ich bei Kunden vor Ort. Und da läuft es meistens so, dass ich dann eine Anreise habe, dann meistens am Nachmittag beim Kunden mit dem Training beginne und eben dann auch übernachte. Das heißt, ich fahre oft schon montags los und freitags erst wieder zurück im Extremfall. Und so war das eben früher jede Woche. Und jetzt habe ich das eben nicht mehr ganz so oft. Ablauf der Schulung. Ich habe meistens 2 bis 4 Personen, die ich da unterweise oder berate. Meistens läuft es so, dass die Kunden vor Ort sich schon eine Struktur wünschen. Also die verlassen sich da auf meine Erfahrung, wie wir die Patienten am besten einplanen, wann wir einen Theorieteil einplanen, wie viele Leute geschult werden sollen. Und am Ende der Woche ziehe ich mich so ein bisschen zurück, sodass die Anwender dann eben eigenständig arbeiten können.
Und Sie auch viel eigenständiger arbeiten können als zuvor, so habe ich das jetzt verstanden, ne? Mit diesem nicht mehr so fremdbestimmt sein, sondern Sie geben vor, was Sie wann machen. Wie sieht's aus? Das ist ja wahrscheinlich dieser Sprung in die Selbstständigkeit nichts, was man so von jetzt auf gleich macht. Was haben Sie getan, um sich auf diesen neuen Abschnitt in Ihrem Berufsleben vorzubereiten?
Ich sag mal so, ich habe mich vorbereitet und war in dem Moment, war mir noch gar nicht bewusst, dass ich mich drauf vorbereite. Also die Vorbereitung für diese Selbstständigkeit waren eben die Tätigkeiten, die ich davor ausgeführt habe. Die letzten 20 Jahre, die mich eben mit der Erfahrung ausgestattet haben und mit dem Know-how, die ich dann jetzt habe. Und die Entscheidung, die kam dann relativ schnell. Wobei ja so ein halbes Jahr, Jahr hat es schon gedauert, bis ich es dann wirklich gemacht habe. Aber verschiedene Skills eben und dann eben die Sicherheit, dass es auch klappen wird, die muss man schon haben.
Was muss man denn bedenken, wenn man diesen Schritt gehen möchte von einer angestellten Tätigkeit hin zur Selbstständigkeit? Was ist da nötig, um tatsächlich durchstarten zu können?
Ja, organisatorisch gibt es da natürlich ein paar Herausforderungen. Also zum einen gehört schon auch sehr viel Disziplin dazu. Denn eigenständig zu arbeiten, sich selber zu organisieren und zu strukturieren, zu wissen, an welche Kunden muss ich herantreten, dass ich Aufträge bekomme, da bin ich auch noch dabei, dazu lernen. Ja, finanziell gesehen oder steuerlich gibt's eben einige Hürden. Ich muss mich selber versichern, muss mich fortbilden, Akquise machen, muss mir die Projekte selber generieren. Früher sind mir die als Angestellte zugetragen worden von Kollegen. Das mache ich jetzt alles selber.
Der Preis für ein bisschen mehr Freiheit und Selbstbestimmung ist entsprechend auch, dass Sie mehr Verantwortung haben und mehr selbst tun müssen, höre ich da raus, ne?
Richtig. Ja, definitiv.
Wie hilft Ihnen das, was Sie vorher gemacht haben? Sie haben in der Vorstellung auch gesagt, Sie haben auch international gearbeitet. War das eine Hilfe jetzt für diesen Sprung?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen die Erfahrung zu wissen, wie es in verschiedenen Abteilungen läuft, wie es in verschiedenen Regionen läuft. Oft spielen ja auch kulturelle Gegebenheiten mit rein. Ich habe mit verschiedenen Herstellern gearbeitet. Also die Auslandstätigkeit zum einen, als auch die Tätigkeit in der Industrie und in der Klinik, da ich quasi beide Seiten kenne. Ich bin sowohl Anwender, aber auch Kunde. Ich habe eben auch die Erfahrung als Verkäufer. Ja, also ich habe quasi alle Blickwinkel von den verschiedenen Personen, mit denen ich zu tun habe.
Das ist doch ganz gut. Dann können Sie sich auch in die Kunden ganz gut reinversetzen, ne? Wenn Sie auch wissen, wie sieht es auf der anderen Seite aus.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind Sie schon eine Weile selbstständig. Wie waren denn die ersten Monate für Sie? Ist da irgendwas passiert, wo Sie sagen, damit hatte ich nicht gerechnet? Das kam überraschend.
Ja, also ich hatte die ersten Monate erstmal gar keine Erwartungen, weil ich mich sehr gut vorbereitet habe. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die sich schon selbstständig gemacht haben, sowohl im Bereich Radiologie, Bildgebung, als auch in anderen Branchen. Und ich hatte eben keine Erwartungen. Ich war darauf vorbereitet, dass ich erstmal nicht so viele Aufträge bekomme. Und ja, überraschend war eben zum einen, dass ich sehr viele Abzüge habe. Also wenn ich so meinen Stundensatz sehe, dann sieht es sehr gut aus. Aber durch das, dass man eben die Krankenversicherung als auch eventuell Rente und ja Steuern abführen muss, bleibt da tatsächlich gar nicht so viel übrig. Das war das eine. Und was mich überrascht hat, was ich aber davor schon wusste, dass es nicht mehr so einfach ist, als MTR zu arbeiten. Mein ursprünglicher Plan war, mich auch fortzubilden, indem ich als selbstständige MTR in verschiedenen Kliniken arbeite, eben dort vor Ort in der Routine tätig bin, zusammen mit dem Team und den Radiologen. Und das ist eben nicht mehr so einfach. Also ich kann jetzt nicht einfach eine Rechnung schreiben, sondern müsste eben in dem Fall mich wieder sozial versichern und einen Rahmenvertrag abschließen für eine Teilzeittätigkeit, dann könnte ich das machen. Und das fände ich ein bisschen schade. Aber da gibt's eben Vorgaben, dass ich im Prinzip mein eigenes Gerät mitbringen müsste, das System. Dann darf ich nicht ins Team integriert sein, ich darf nicht dieselben Arbeitszeiten haben. Also es reicht nicht, als Selbstständiger mehrere Auftraggeber zu haben.
Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Information für alle, die mit dem Gedanken spielen, ne? Dass das nicht so einfach ist, das eine Teilzeittätigkeit mit einer Selbstständigkeit zu verknüpfen. War Ihnen das vorher klar?
Ja, also eine Teilzeittätigkeit könnte ich annehmen. Das wäre eventuell schon möglich, aber eben nicht im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit. Also ich müsste eben einen Teilzeitjob dann annehmen. Und soweit bin ich noch nicht, da habe ich noch nicht recherchiert, wie es eben wäre. Es wäre eventuell möglich, dass ich jetzt zum Beispiel 20 Stunden in der Klinik arbeiten würde im Monat und zusätzlich noch selbstständig bin. Ja.
Das Thema Versicherung haben Sie schon angesprochen. Jetzt ist ja konkret die Rentenversicherung was für viele selbstständige Freiberufler eine Hürde ist. Was muss man da besonders beachten?
Ja, die Rentenversicherung, die betrifft mich als Berater momentan nicht. Wenn ich aber eine Lehrtätigkeit annehmen würde, dann muss ich mich zwangsläufig rentenversichern. Ich habe jetzt quasi als Applikationsspezialist keine Lehrtätigkeit, sondern eine beratende Tätigkeit. In dem Fall muss ich mich erstmal nicht rentenversichern. Für Lehrende oder eben auch für Tätigkeiten in der Praxis trifft das eben wieder zu. Also ich könnte jetzt freiwillig einbezahlen oder eben, sobald ich lehrend tätig bin, müsste ich für diese Tätigkeit mich dann eben bei der Deutschen Rentenversicherung anmelden. Es gibt da aber auch eine Möglichkeit, es gibt so ein Formular zu prüfen, ob die Tätigkeit rentenversicherungspflichtig ist oder nicht. Aber da habe ich momentan auch noch keine Erfahrung.
Erstmal ist es eine ganz gute Information zu wissen, es ist unterschiedlich von den Tätigkeiten, was man machen möchte, so habe ich das jetzt verstanden, ne? Und dass es dann die Möglichkeit gibt, freiwillig in die Rentenversicherung einzuzahlen, um da vielleicht Rentenpunkte zu sammeln oder eben alternativ, sie kümmern sich privat. Wahrscheinlich ist das die andere Lösung, oder?
Genau. Also man muss sich definitiv auch privat absichern. Ich habe mir das mal ausrechnen lassen, wie es wäre, wenn ich jetzt nichts mehr einbezahlen würde, und da wird es schon sehr mau aussehen.
Und man will ja nicht sehenden Auges in so eine Altersarmut reinschlittern, ne? Also das ist ja wahrscheinlich die Gefahr, die dann dahinter steht.
Ich hätte noch eine Ergänzung zu den Überraschungen. Und zwar, worauf man auch vorbereitet sein muss. Wie ich ja schon gesagt habe, ich habe sehr viel Vorbereitungszeit, sehr viel Fortbildungszeit momentan noch, auch Akquise, die sehr zeitaufwendig ist. Und man muss eben auch damit rechnen, dass aus manchen Projekten oder Kooperationen, dass sich aus denen nie etwas ergibt. Also, wie man immer sagt, ich muss an 100 Türen klingeln, 10 davon machen auf und das eigentliche Projekt, es könnte sein, dass nur eins davon übrig bleibt. Also ich muss mir erstmal so einen Funnel eben generieren, viele Leute ansprechen, Bekanntheitsgrad. Man muss sich erstmal etablieren in der Branche und man muss eben damit rechnen, dass man auch auf was hinarbeitet, was dann eventuell gar nicht zustande kommt.
Also auch ein Stück weit lernen, mit dieser Form von Enttäuschung zu leben, oder?
Richtig, ja.
Das Thema Kundenakquise finde ich total interessant. Das haben Sie eben schon gesagt, das ist sehr, sehr aufwendig. Da fließt viel Zeit rein, auch in den Bereich Social Media. Wie machen Sie das? Also wie sprechen Sie neue Kunden an und wie läuft die Akquise bei Ihnen?
Ja, zum einen mache ich das ganz gern tatsächlich noch face to face. Also ich fahre sehr gern auf Fortbildungen, bei denen ich mich natürlich auch selber fortbilden kann und kann das dann eben verbinden mit Kundenakquise. Ich fahre zum Beispiel auf den ECR oder eben auch auf den Röntgenkongress und ja, bin dann eben da am Netzwerken. Die meisten meiner Projekte habe ich tatsächlich über Empfehlungen bekommen von Kollegen, die dann selber eben nicht in der Modalität tätig sind oder dann schon ausgebucht sind. Das wäre das eine. Dann zum anderen mache ich auch viele kostenlose Fortbildungen erstmal pro bono. Genau, um da ein bisschen sich in der Branche einen Namen zu machen. Also sowohl über die VTA oder auch über die Deutsche Röntgengesellschaft. Dann gibt es noch andere Anbieter wie zum Beispiel die EduMed. Blogbeiträge gehören dazu und eventuell auch Podcasts.
Da helfen wir Ihnen sehr gerne.
Ja, vielen Dank dafür, da etwas mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und dann eben Social Media. Ja, das hilft eben, wenn ich dann Projekte habe, die gut gelaufen sind oder auch nicht, dann kann man eben da entsprechend über die Erfahrungen berichten.
Was würden Sie sagen, was sind die größten Unterschiede, wenn Sie mal schauen, wie das früher war, als Sie angestellt gearbeitet haben und wie Ihr Arbeitsalltag jetzt aussieht?
Ich habe jetzt kein so hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, die Selbstständigkeit, die wäre für jemanden, der so ein bisschen Existenzängste hat, definitiv nicht geeignet. Also man hat schon auch ein Risiko, dass eben mal einen Monat kein Geld reinkommt zum Beispiel. Da muss man mit leben können. Und ja, der größte Unterschied liegt eigentlich darin, dass ich nicht mehr so fremdbestimmt bin. Also ich kann vom Alltag her, würde ich sagen, ist es gar nicht so arg unterschiedlich. Was einen großen Unterschied macht, also jetzt bin ich sehr viel am Wochenende unterwegs, weil eben Trainings, Fortbildungen meistens am Wochenende angeboten werden oder dann eben freitags anfangen bis samstags. Aber ich habe jetzt auch die Möglichkeit, mir dann unter der Woche mal freizunehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausflug plane, dann mache ich das meistens, wenn weniger Leute unterwegs sind. Oder eben Themen wie Arztbesuche oder Einkäufe erledigen. Das kann ich dann wirklich sozusagen off-peak machen, wenn weniger los ist.
Also das Thema Work-Life-Balance geht auf, heißt das, auch wenn Sie sagen, Sie sind sehr viel unterwegs, Sie sind auch am Wochenende unterwegs, aber in der Bilanz sind Sie zufrieden damit, wie sich die Work-Life-Balance verändert hat?
Definitiv. Also ich würde den Schritt auf jeden Fall wieder machen und habe mir auch schon überlegt, warum ich es eigentlich nicht schon früher gemacht habe. Also ich bin total happy, weil die Vorteile einfach überwiegen, ja.
Haben Sie irgendwie finanziell etwas getan, um sich vorzubereiten, um irgendwie Risiken auch abfedern zu können? Wie gehen Sie damit um? Also das ist ja tatsächlich ein Punkt, ne? Es kommt nicht mehr jeden Monat ein erwartbares Gehalt rein, sondern das kann auch schwanken. Das kann mal mehr sein, mal fällt es vielleicht aus. Wie gehen Sie damit um?
Ja, also ich hatte davor einen Arbeitsvertrag oder einen Job mit Firmenwagen, die Firma hat mein Essen bezahlt, die Firma hat meine Übernachtungen bezahlt, bis zum Fitnessstudio wurde da alles übernommen, Handy, Telefon, ja, Internet konnte ich alles auch in einem gewissen Rahmen privat nutzen, das muss ich jetzt alles selber machen. Ich habe mir damals für ein Auto einen bestimmten Betrag sozusagen zurückgelegt. Und macht es jetzt auch immer noch so, dass ich für die Steuer, bei der ich nicht genau weiß, wie hoch die sein wird, dass ich mir da eben bestimmte Ersparnisse in so einen Topf gepackt habe. Ja, also ich habe mir damals immer einen monatlichen Betrag als Startkapital von meinem privaten Konto überwiesen auf das Geschäftskonto, um da eben auch ein bisschen Puffer zu haben, um dann erstmal die Ausgaben zu tätigen, also die ganzen Ausgaben für die Schulungen. Dann kommt ja ein Thema, wie zum Beispiel, ich muss mir eine Homepage machen. Ich hätte jetzt keine großen Kosten, irgendwie ein Büro anzuschaffen oder Hardware. Also ich glaube, da tut sich ein Handwerker oder andere Branchen, die haben da höhere Investitionen. Ja, also ich habe mir schon einen gewissen Betrag für das Business eingeplant. Ich denke, die Kosten, die sind überschaubar, aber man muss halt eben damit rechnen, dass auch mal ein paar Monate eben nicht so gut aussehen. Ja.
Ich komme noch mal zu dem Punkt davor, den wir ein bisschen aus den Augen verloren haben, zurück. Das war das Organisatorische. Wenn Sie jetzt mehr Verantwortung selbst übernehmen und nicht mehr so einen vorgegebenen Arbeitsrahmen haben, sage ich mal, wie das in der Angestellten-Tätigkeit ist, wie organisieren Sie sich, dass wirklich alles unter einen Hut passt? Also das, was Sie an Akquisezeit brauchen, das, was Sie an Außenterminen brauchen, dass auch wirklich die Work-Life-Balance nicht ins Kippen kommt, was Ihre Freizeit betrifft. Wie organisieren Sie sich, dass das wirklich passt?
Ja, sehr guter Punkt. Also viele Themen, die haben eben schon eine Deadline, weil die Termine feststehen. Also früher war es so, da hatte ich einen Kanal, da hatte ich eine Firma, über die Termine sozusagen reinkamen, die E-Mails. Jetzt habe ich eben verschiedene Firmen, Kooperationspartner, die mit Anfragen auf mich zukommen oder auf die ich eben zugehe mit Angeboten. Die meisten Sachen, die sind schon zeitlich festgelegt, weil eben diese Trainings eine Deadline haben oder bis zu einem bestimmten Termin da abgearbeitet werden müssen. Und da mache ich mir eben mit dem Outlook-Kalender Erinnerungen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe halt feste Kernzeiten, an denen ich dann die To-Dos abarbeite. Ja, und ich arbeite eben mit Tasks. Also ich habe eine To-Do-Liste, da kommt alles rein. Und die wird dann nach und nach wieder abgearbeitet. Also ich muss mir wirklich sehr viel aufschreiben. Ansonsten gerät da tatsächlich einiges durcheinander.
Aber da entwickelt man wahrscheinlich so eine gewisse Routine, ne? Dass das am Anfang erstmal neu ist. Aber wenn man es eine Zeit lang macht, dann wird das wahrscheinlich ganz normal irgendwann.
Ja, was wirklich schwierig ist zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist langfristig wichtig, wie jetzt zum Beispiel Kundenakquise auch strategisch zu arbeiten. Und was ist dringend? Also um da eben auch die langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, braucht man da schon ein bisschen eine Struktur. Und ja, ich habe mir auch bestimmte Berater zu Rate gezogen, gerade zum Beispiel was Social Media betrifft, was die Webseite betrifft. Dann hatte ich zum Beispiel einen Experten für einen Businessplan, der mir ausgerechnet hat, was ich verdienen müsste, um es eben ökonomisch zu gestalten. Und genauso gibt es ja auch Leute, die sich zum Beispiel im Markt sehr gut auskennen, die mir helfen können beim Recherchieren, wo eben Bedarf da ist. Ja.
Man muss nicht alles selber wissen, man muss manchmal einfach wissen, wen man fragen kann, ne?
Wenn man fragen kann, richtig.
Wie sieht denn das aus? Also ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber ich hätte jetzt gedacht, MTR ist nicht unbedingt der klassische Beruf, mit dem man sich selbstständig machen kann, weil man ja doch meistens in den Strukturen von der Praxis, von der Klinik arbeitet. Wie sieht das aus? Was kennen Sie denn noch für Möglichkeiten? Sie haben sich jetzt auf den Bereich Applikationen spezialisiert, aber wie Kolleginnen und Kollegen mit der gleichen Ausbildung, mit dem gleichen Hintergrund wie Sie selbstständige Tätigkeiten machen können, was kann man noch machen?
Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich kenne viele Leute, die Lehrtätigkeiten ausüben, also zum Beispiel für Strahlenschutzkurse. Dann gibt es Möglichkeiten, Schulungsplattformen bereitzustellen oder eben direkt auch Schulungen anzubieten. Also meine Aufgabe besteht ja eher dann mit den Herstellern oder eben mit den Praxen oder Kliniken zu kooperieren und dann eben für die tätig zu werden, aber ja, viele bieten eben auch Schulungen selber an und ansonsten Medizin-Physik-Experten, die brauchen dann zwar noch eine Zusatzausbildung, aber da kenne ich auch einige, die als MPE tätig sind. Ja, internationale Projekte, Forschung eventuell, wenn man dann ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal hat, bei dem man sich auskennt. Sehr vielfältig, also man kann mit dem Beruf wirklich sehr viel machen.
Das ist ja schon mal richtig gut zu wissen. Also, dass wenn Kolleginnen und Kollegen, die angestellt sind, das jetzt hören, da findet man ja vielleicht was, ne? Also, wenn man davon träumt, selbstständig zu sein und eben nicht mehr so abhängig, so angestellt zu sein. Sie haben jetzt da eine ganze Menge Möglichkeiten genannt. Ich glaube, trotzdem fällt es vielen schwer, so aus dem Gewohnten auszubrechen und auch diesen mutigen Schritt zu gehen. Was würden Sie sagen, was sind da Hindernisse, die Menschen davon abhalten, genau das so zu machen, wie Sie es gemacht haben?
Ja, bei den meisten stelle ich fest, dass, also es ist eine sehr deutsche Herangehensweise, eben dieses Sicherheitsbedürfnis. Also man denkt eigentlich, dass man, wenn man einen festen Job hat, dass man eben eine Sicherheit hat, aber man hat eigentlich eher eine Abhängigkeit, ne? Und für viele ist es eben sehr schwierig, diesen Schritt zu gehen und auf sich selber gestellt zu sein. Ich habe mir damals gedacht, wenn es nicht klappt, dann kann ich jederzeit wieder zurückgehen. Mit einer gewissen Erfahrung habe ich Möglichkeiten, entweder wieder als MTR tätig zu sein oder wieder in die Industrie zu gehen. Ich habe mir damals auch überlegt, zum Beispiel in Sales zu wechseln, also im Verkauf zu arbeiten. Man könnte als MTR auch bei Firmen in der Entwicklung mitarbeiten von bestimmten Produkten. Also wenn ich Skills habe, die außer mir fast niemand hat, dann habe ich da gute Chancen, ja, was zu finden, was eben interessant ist, was ich eben in dem Sinne verkaufen kann.
Das heißt, so eine Spezialisierung wie bei Ihnen jetzt in dem Applikationsbereich ist schon hilfreich, oder?
Ja, also zum einen eine Spezialisierung ist sehr gut. Ich habe jetzt ja mehrere Spezialisierungen. Also momentan wird mir eine Tätigkeit nicht ausreichen. Also ich arbeite sowohl als CT-Applikation für die Hersteller, für Drittanbieter, die zum Beispiel über eine Umbaumaßnahme Modulgebäude mit einem CT-Scanner anbieten. Das sind eigentlich meine Hauptkunden. Aber ich gehe auch direkt zu Kunden, um da eben das Personal zu schulen. Vom Basistraining bis zum Produkttraining. Bin jetzt da gerade auch noch dabei, mich für mehrere Hersteller eben ausbilden zu lassen. Und meine zweite Modalität wäre eben die Nuklearmedizin. Die PET-CTs hängt ja auch sehr eng mit dem CT zusammen. Und das dritte wäre eben der dreidimensionale Brustultraschall und die Brustbildgebung, also die Mammographie. Aber man sollte schon wissen, von was man redet. Also produktspezifische Trainings sind immer wichtig. Die werden normalerweise von den Herstellern auch angeboten. Aber ich würde jetzt keine Dienstleistungen anbieten, wenn ich mich nicht auskenne. Ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, ob ich über MRT reden könnte. Und das lehne ich grundsätzlich ab, weil ich da selber keine Erfahrung habe oder nur sehr wenig. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man wirklich auch die Expertise hat in seinem Bereich und sich da auch nicht verzettelt mit zu vielen Modalitäten oder Angeboten.
Das ist ja schon mal ein guter Tipp jetzt. Gibt's bestimmt viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt die Podcast-Folge hören. Was haben Sie noch für Tipps, wenn jemand jetzt sagt, ich würde gerne mich selbstständig machen, ich weiß aber nicht genau, wie ich es anfangen soll? Was raten Sie denen?
Ja, also meine Herangehensweise wäre da erstmal mit Leuten zu sprechen, die da Erfahrung haben. Also ich darf auch gern kontaktiert werden, wenn da jemand Fragen hätte, stehe ich gern für bereit. Genau, also mit mehreren Leuten sich erstmal unterhalten, netzwerken, wirklich sich auch mal in die Situation reinzuversetzen. Wie gehe ich mit einer gewissen Situation, vielleicht auch mit einer Ungewissheit um? Wie wäre das, wenn ich selber zum Kunden fahre und sozusagen auf mich allein gestellt bin? Vielleicht auch mal hospitieren. Also die meisten Kollegen oder Praxen, ich hospitiere ja momentan auch sehr viel. Also ich gehe jetzt zum Beispiel ja auch nächste, übernächste Woche wieder in eine Klinik, bei der ich dann 3 Tage mitarbeite. Also die meisten Kollegen, also sowohl die Radiologen als auch die MTRs, MFAs, sind da sehr hilfsbereit und zeigen da gern was. Also wirklich mal mitgucken bei jemandem, der das schon macht. Und was mir sehr geholfen hat, also ich habe mich damals vom Agentur für Arbeit beraten lassen in Bezug auf die Selbstständigkeit. Also ich habe schon ein Jahr, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mit denen Kontakt aufgenommen, habe mal gefragt, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt auch einen Gründerzuschuss, den ich beantragen kann, wenn ich mich selbstständig mache. Genau, und ich hatte da eben einen sehr guten Berater, der mir da sehr geholfen hat und mir da auch die Angst genommen hat, der mir auch gesagt hat, ja, der Bedarf ist da in dieser Branche, und habe dann auch von der Agentur für Arbeit diesen Berater für den Businessplan bekommen, der mir da noch so eine Marktanalyse gemacht hat. Dann habe ich diesen Gründerzuschuss beantragt und ich habe dann eben für 6 Monate 60% von meinem ehemaligen Gehalt bekommen. Und das ist eben schon ein weiches Puffer, sag ich mal, um da dann voll durchzustarten. Manche Leute, die machen sich erstmal teilweise selbstständig, versuchen das dann mal nebenher und reduzieren vielleicht ihre Vollzeittätigkeit, um da erstmal zu gucken, wie es läuft, und bauen das dann langsam auf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich hatte eben durch diesen Gründerzuschuss die Möglichkeit, mich voll auf die Selbstständigkeit zu konzentrieren und viel Zeit und Energie zu investieren und da nicht abgelenkt zu sein.
Sie haben ja jetzt ein gutes Jahr lang Erfahrung damit gesammelt, wie es ist, selbstständig zu sein. Was haben Sie denn geplant? Wie soll es weitergehen? Wie planen Sie das nächste Jahr und vielleicht auch darüber hinaus in die Zukunft?
Ja, man sagt ja immer, dass man erst nach 3 Jahren ungefähr sagen kann, ob die Selbstständigkeit gut läuft oder nicht. Ich hätte jetzt das erste Jahr hinter mir und würde jetzt rückblickend sagen, dass ein bisschen mehr Planungssicherheit auf jeden Fall gut wäre. Daher habe ich jetzt auch viele Meetings bezüglich langfristigen Kooperationen. Also ich habe jetzt Kooperationspartner, die dann eben ein Paket an Schulungstagen abnehmen, denen ich ein Konzept anbieten werde, welche Möglichkeiten es gibt, da eben langfristig zu kooperieren, damit eben auch die Schulungen für die Mitarbeiter nachhaltig sind. Und es hat eben, wie gesagt, auch für mich den Vorteil, dass ich besser planen kann, sowohl finanziell als auch organisatorisch.
Vielen lieben Dank, Frau Hägele, für die Einblicke in Ihren Arbeitsalltag und die ganzen praktischen Tipps. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis angekommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine weiteren Folgen. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.